Hallo, lieber Herr Hüter, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich stelle Sie einmal kurz vor und dann starten wir mit der ersten Frage. Also, Sie sind Historiker, Kindheitsforscher, Pianist, dreifacher Vater und Autor unter anderem der Bücher Kindheit 6.7 und Ich will zu dir. Und heute sprechen wir über das Bildungssystem oder wie Sie sagen, über den Mythos des Fortschritts durch Bildung. Der ja schon in einem Kurzfilm auch verfasst worden ist und sehr durch die Medien ging. Und den habe ich auch gesehen, der war sehr schön. Da haben Sie schon die prägnanten Punkte zusammengefasst, Ihrer Kritik an dem System Schule. Aber darauf wollen wir heute näher eingehen und wollen mal beleuchten, auch welche Aspekte das in der jetzigen Zeit vor allem hat, ja, und welche Auswirkungen dadurch sich zeigen. Genau, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und wir beginnen mit der ersten Frage.
Ja, als erstes darf ich noch ganz schnell anmerken, ich danke auch für die Einladung. Und nur der Vollständigkeit halber, der Kurzfilm, den Sie ansprechen, ist von Herrn Karolis von Semotik.tv, der größte Mythos unserer Zeit, ja, so der Untertitel, der ja, wie Sie ja selber gesagt haben, erwähnt haben, ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Und jetzt schauen wir, wie Sie schon angesprochen haben, um welchen Mythos sich jetzt denn eigentlich handelt. Ja.
Ja, genau.
Okay.
Und denn er scheint irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, ne? Das haben Sie auch gesagt, sonst würden ich nicht so viele sehen. Ich glaube, die jetzige Zeit hat viel offenbart. Und ich würde gerne mit dem ersten Satz beginnen, dort sagen, ja, unser Bildungssystem hat nie gebildet und schon gar nicht demokratische Bürger hervorgebracht. Und dann sagen Sie weiterhin, wir erziehen Kinder vor allem zu eins, zum Gehorsam. Und das ist ja oft auch etwas, was sogar in den Köpfen der Familien noch verankert ist und dann letztlich von der Schule eingefordert wird. Und ich beginne mal mit der ersten provokanten Frage: Geht es im Grunde darum, die Kinder zu Untertanen zu machen?
Das ist in der Tat eine etwas provokante Formulierung. Ja und nein. Ich glaube, es mag nicht von allen, die im System sind, die Absicht sein. Ja? Es ist der Effekt, über den sich viele nicht bewusst sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch einem Kind in besten Absichten lebenslangen Schaden zufügen. Ich kann Schaden zufügen, ohne dass ich mir bewusst bin oder das beabsichtige, Schaden zuzufügen, weil ich meine Handlungsweisen oder deren Ergebnisse oder Effekte, die sie vielleicht auch länger mit sich bringen, nicht einschätzen kann oder mir vielleicht einfach das Wissen fehlt. Und damit sind wir bei einem springenden Punkt. Unser Bildungssystem, was Sie sagen, Untertanen, hat hier nie in der Geschichte wirklich dazu gedient, dass der Mensch, das Kind gebildet wird. Sondern es ging über die Jahrhunderte immer darum, die gerade herrschende Ideologie möglichst früh zu verankern. Ja, es gibt in meinem Buch Kindheit 6.7 mir auch bewusst ein sehr ausführliches Kapitel einmal zur Geschichte der Schule. Wie kam es überhaupt, dass wir geglaubt haben oder die Eltern sich ha sagen haben lassen, du musst dein Kind weggeben, uns anvertrauen, also dem Staat, weil sonst wird aus dem Kind nichts, weil er wird vor allem nicht gebildet, er kommt zu keine Kompetenzen, aber das stimmt überhaupt alles nicht. Das ist ein Mythos. Ja? Und nur war die Schule in den letzten 50, 60 Jahren, vor allem hier in Europa, mehr oder weniger erstmals in ihrer 400-jährigen Geschichte relativ ideologiefrei. Das heißt, da sind jetzt ein, zwei Generationen davor durchgegangen, denen ging es relativ gut, sage ich einmal. Ja? Von den Nebenwirkungen, die diese Systeme, da komme ich gleich zurück, ja, mal abgesehen, ja, nur in den letzten 2 Jahren ist die Schule eigentlich nur wieder dorthin gekommen, Stichwort Corona-Maßnahmen, wo sie immer war. dass von oben nach unten einfach Dinge durchgesetzt werden und gar nicht gefragt wird. Verletzt es die Würde des Menschen? Tut es der Gesundheit, der Psyche oder irgendetwas des Kindes überhaupt gut? Also einer der beeindruckendsten Erlebnisse diesbezüglich, wo ich wahrscheinlich noch nie in einer Talkrunde so viel Selbstdisziplin brauchte, war, wo ich einmal in einer Runde saß, wo eine Direktorin neben mir saß, und das ist ein gutes Jahr her, und ging es um die Corona-Schutzmaßnahmen. Da saß die Direktorin neben mir, also ausgerechnet neben mir, ja, und meinte, ja, sie sieht ja, wie die Kinder leiden, aber ihre Aufgabe ist es, die Befehle der Kultusbehörde umzusetzen. Und der Frau ist nicht einmal aufgefallen, erstens einmal, in welchem Widerspruch sie eigentlich argumentiert. Ja. Und vor allem bringt sie ja damit, sagt sie ja selber anders von mir, es ist egal, auch wenn ich die Kinder misshandle, ich führe Befehle aus. So, und das sind wir. Dieses ganze System, unser Bildungssystem, baut in erster Linie auf Gehorsam. Und zu Gehorsam über so lange Zeit erzogene Menschen sind ja überhaupt gar nicht demokratiefähig. Und wir sehen es ja in den letzten 2,5 Jahren, was Demokratie, Menschenwürde etc. dann letztendlich wert sind, wenn, ob jetzt eine echte oder geschaffene Krise, ja, auf die Bevölkerung zukommt. Es ist leicht so in den letzten 50 Jahren, wo hier in Europa jeder sein Ding machen konnte, sage ich mehr oder weniger. Ja. Es waren Fassadendemokratien immer, nur es hat für die Menschen keine Rolle gespielt, weil sie einen gewissen Freiraum eben hatten, aber den hatten wir nicht immer. Ja? Und dieses Fenster hat sich wieder geschlossen. Und eine demokratische Gesellschaft ist nur möglich, wenn wir über eine innerseelische Demokratie verfügen. Und die innerseelische Demokratie entwickelt sich im Heranwachsen. Aber unser Bildungssystem fußt ausschließlich auf Gehorsam. Ja? Und ich mache das jetzt nur im Kurzverfahren, weil dazu gibt es, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Werk von mir, viele Interviews. In den letzten Jahrzehnten war halt eben diese Balance noch ein bisschen möglich, dass Eltern ein gewisses Mitspracherecht hatten. Ja? Aber was war eigentlich davor? Vor 2 Generationen davor. Als unser Bildungssystem das erste Mal, so wie wir es heute immer noch haben, seine volle Ausdehnung und Durchsetzung hatte, die Massenbeschulung im Zuge der industriellen Revolution. Ab dem Moment, und das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, da, wo in dem Umfang eigentlich kaum ein anderer Historiker so massiv nicht nur darauf hinweist, sondern das auch einmal belegen kann, was er ausgearbeitet hat. Ab dem Moment, wo dieses Bildungssystem ausgedehnt war, das auf Gehorsam baute, dass das Kind zur Bildung unter Anführungszeichen früh und über einen immer längeren Zeitraum, nämlich vom Kindergartenalter bis 18 Jahre, aus der Öffentlichkeit ja auch entfernt hat, entstehen nämlich historisch das, was wir erstmals, das, was wir totalitaristische Gesellschaften nennen. Also Nationalsozialismus oder auf der anderen Seite Kommunismus etc. Oder jetzt das, was die letzten Jahre möglich war. Ja? Und das wäre ohne dem unserem Bildungssystem überhaupt gar nicht möglich. Seitdem wir dieses Bildungssystem haben, das wir ja immer noch haben, und jetzt schon, wie gesagt, 100, 150 Jahre in der Ausprägung mitschleppen, können Sie im Grunde genommen jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Und das wäre nicht möglich, wenn wir eben den Menschen, das Kind, völlig anders sozialisieren würden.
Ja, das bedeutet, diese Bildung in der Schule ist eigentlich wie eine soziale Konditionierung, kann man das sagen, damit das Kind am Ende bestmöglich in diese Gesellschaft passt. Und dann würden wir sagen, es ist ja eine Leistungsgesellschaft, ja, worauf fußt die, dass man all seine Güter seinen Konsum befriedigen kann, etc. Damit wird ja Wohlstand in unserem Land gleichgesetzt. Wie kam eigentlich dieses Bild in die Köpfe, dass das Kind Erziehung braucht, sonst gerät es auf die schiefe Bahn? Sie sagen, das ist seit ungefähr 400 Jahren wird dieses Bild propagiert. Wo kam das her? Wo hat das seine Anfänge?
Da gibt es einen, die können sich die Hörer vertiefen dann auch dazu. Genau zu dem Punkt gibt es einen Vortrag von mir. Der war in Ergoldin, der wurde auch gefilmt. Da gehe ich genau auf diesen Punkt ausführlich ein, wo das in der Geschichte angefangen hat. Nämlich interessanterweise hat nämlich Bildung, unser Bildungssystem, der Begriff und Erziehung ursprünglich sind diese beiden Ideen gleichzeitig passiert. Und zwar verdanken wir das unter Anführungszeichen verdanken der katholischen Kirche. Im 15., 14., zwischen 14. und 16. Jahrhundert, als die katholische Kirche auch in Europa die weltliche geschafft hat, die weltliche und die geistige Macht zu haben, ja, war es nötig, der Priesterbedarf hat immer und immer mehr zugenommen. Und um diesen eigenen Klientel, sage ich einmal, sprich die eigenen Beamten, wenn man so will, ja, wenn man das anders einmal übersetzt in die heutige Zeit, auszubilden, wurden die sogenannten Kollegs gegründet. Das waren Schulen, mehr oder weniger für den Priesternachwuchs, in denen früher oder später auch andere Berufsstände hineinkamen, etc. Ja. Aber und diese Schulen, diese Kollegs, fußten genau auf den Prinzipien des Unterrichtens und Lernens, wie wir das heute weitgehend in den staatlichen Schulen auf jeden Fall immer noch machen. Ich verkürze es einfach. Da draußen steht jemand, sagt den Kindern oder Jugendlichen, was richtig oder falsch ist. Und die haben das kritiklos zu übernehmen. Das ist die Ursache unseres Bildungssystems. Und als die Kirche dann die Macht verloren hat, die weltliche auch, und die Staaten in Europa im Zuge vom 19. Jahrhundert herauf säkularisiert wurden, ja, also ungefähr 300 Jahre später, hat die Kirche ja das Bildungsmonopol verloren, in einem Land früher, in dem anderen später. Dann haben aber die westlichen Staaten interessanterweise das Bildungssystem von denen absolut genau übernommen und die Inhalte ausgetauscht. Und warum haben sie es übernommen? Weil die schon längst kapiert haben oder gewusst haben, da bekomme ich vor allem eines, den gehorsamen Menschen. Das ist der eine Punkt. Und wie diese Geschichte im 15. Jahrhundert mit der Schule angefangen hat, kam nämlich, um das überhaupt durchzusetzen, das zweite aufs Tapet, nämlich der Mensch muss erzogen werden. Worum ging es? Es hat nicht so, sage ich jetzt so ganz salopp, nicht so richtig geklappt, aus den Menschen und den Kindern oder Jugendlichen einen guten Christen zu machen. Sie dürfen nicht vergessen, mit der monotheistischen Religion, der katholischen Kirche, wurde ja das erste Mal sozusagen eine alles umfassende Ideologie über alles drüber gesetzt. So wie dann später Kommunismus, Nationalsozialismus, ist ja Ideologie und Religion sind in der Endkonsequenz ja das Gleiche. Und ich meine, Religion, wenn es dogmatische Religion ist. Ich rede nicht von jetzt von Spiritualität oder Bewusstsein oder religiösen Fragen, sondern ich rede jetzt von institutionalisierter dogmatischer Religion, wie es nun mal die monotheistischen Religionen sind. Ja? Und da hat nur die Kathi, nicht einmal der Islam im Übrigen, sondern die katholische Kirche hat uns dieses Übel eingebrockt. Ja? Und übel unter Anführungszeichen. Und so ging es jetzt darum, ja, also, wenn etwas irgendjemand festlegt, was richtig oder falsch ist, ja, was schicklich oder nicht schicklich ist, was gut oder böse ist, was sündig ist oder nicht sündig ist, ja, sind damit sozusagen, zieht die Bewertung und Normierung auch in die Gesellschaft. Und da ja der Mensch aber so und das Kind ja nicht auf die Welt kommt, dass es sich diese Dinge schon verinnerlicht hat, ja, sondern ja frei ist, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder sich sagen, was sie denken, ja, bevor sie so werden wie wir. Hat man bemerkt, man muss nicht nur Priester ausbilden, sondern irgendwo, sage ich jetzt einmal, so ein Patres ist dann mal auf die Schnapsidee gekommen und hat die geniale Idee gehabt, naja, wir müssen sie erziehen. Nur, was wir heute vergessen oder uns nicht vorstellen können, das kam überhaupt völlig neu in die Menschheit. Dieser Begriff, dieser Zugang, dass das Kind erzogen werden muss, ist eine europäische Erfindung. Das war davor nie so, in keiner Kultur. Ja? Und irgendwann dachte man sich, das war dann der nächste Schritt, je früher, umso besser. Denn wie ein deutsches Sprichwort sagt, was Hänschen nicht mehr lernt, lernt Hans nicht mehr. Das genau, dieser Ansatz, dieser Gedanke, fußt genau aus dieser Zeit. Und der wurde dann über Jahrhunderte weiterzieht und praktiziert, bis das irgendwann durch diese, sage ich jetzt mal, auch historisch-kulturelle Prägung oder Konditionierung über Jahrhunderte die Menschen glauben, das ist so. War immer so. Na, es ist schon lange so. Aber es ist erfunden worden quasi. Die Kindheit in unserem westlichen Verständnis ist praktisch, wenn man so will, eine Erfindung, ein geistiges Produkt. Ja? Und das dann eine so unglaubliche Macht entfaltet hat, nämlich als Herrschaftsinstrument, dass natürlich dann alle Systeme, egal wie der ideologische Überbau dann war, das natürlich übernommen haben. Ja? Um das nur noch abschließend, diesen historischen Teil zu untermauern und es deutlich zu machen, so gibt es eine ganz spannende Quelle von der spanische Dichter, der berühmte Lope de Vega, schreibt 1592 irgendwo in einer Tagebuch oder wo, den Satz: Jetzt kommt nach Spanien auch diese Erziehung aus Mitteleuropa. Alle reden jetzt von dieser neuen Erziehung. Was ist das? Ja, das war nebenbei ein hochgebildeter Mann. Und es ist so eine der Quellen, wo man merkt, aha, da kommt sozusagen mentalgeschichtlich, bewusstseinsmäßig etwas völlig Neues in die Gesellschaft. Eine neue Art zu denken. Wer macht, das wissen Historiker, wer Macht über eine Gesellschaft braucht oder will, der muss Macht über die Köpfe der Menschen haben. Ne? Und gehen wir jetzt Jahrhunderte durch, kommen wir bis jetzt zu dieser Verschmelzung, zu Transhumanismus, diese Verschmelzung des Digitalen mit dem Menschen, was ja jetzt ganz stark durch die letzten Jahre forciert wird, ja, Stichwort Great Reset etc. Das ist im Prinzip eigentlich noch die Fortsetzung. Eine weitere Reduktion und Eskalation gleichzeitig eines Denkens, sage ich jetzt vereinfacht, in den letzten Jahrhunderten in Europa initiiert wurde und die natürlich andere Länder und Kultur- und Herrschaftssysteme übernommen haben. Das Schulsystem in China hat das deutsche Schulsystem übernommen. Ja? Also die und sozusagen noch eins draufgehaut. Ja? Das totalitaristischste Modell im neuen Sinne Land weltweit, ja? Das schon mal durchgesetzt ist, das hat ja als Basis das preußische, sprich deutsche Schulsystem übernommen und einfach, und hatten die früher nicht einmal. Ja? Also China ist ja ein Weltreich über Jahrtausende mit verschiedensten Dynastien. Und noch lange, und die haben nicht nur das Schießpulver, die haben eine ganze Menge Dinge hervorgebracht, bevor, wo wir da, sage ich jetzt mal, mit der Steinkohle durch die Gegend gerannt sind.
Ja.
Wie dann der Kommunismus gekommen ist nach China und sich bis heute noch hält, Kommunismus unter Anführungszeichen, weil es hat mit Kommunismus nicht mehr viel zu tun, das ist eher eine Mischung aus Neoliberalismus, Kommunismus, das sind so ganz neue Herrschaftspraktiken oder Ideologien. Das wäre alles nicht möglich, wenn die nicht genau das Bildungssystem hätten, wie wir haben.
Mhm. Ja.
Und wir sehen es ja die letzten 2,5 Jahre. Wo war Hinterfragen? Wo war Widerstand? Und hier sind noch nicht einmal die Menschen so total überwacht wie in China und haben doch sich freiwillig unterworfen. Ja? Und ja, und das wäre nicht möglich, wenn wir Kinder nicht so sozialisieren würden, wie wir das in der westlichen Welt tun.
Und Sie haben vorhin das schöne Beispiel von der Schulleiterin gebracht. Also man trennt uns ja nicht nur von uns selbst, sondern man spaltet uns auf in bestimmte Rollen. Das heißt, dass der natürliche Mensch in ihr, sage ich jetzt mal, hat schon das Gefühl gehabt, irgendwas ist daran nicht richtig. Aber die Rolle der Schuldirektorin sagt, ich muss das ja tun, das ist jetzt meine Rolle. Und
Aber wo fängt das an? Was machen wir mit Kindern von klein auf? Wenn es sagt, ich liebe bei Mama, würde lieber bei Mama und Papa bleiben, sagen wir, geht nicht, ich muss arbeiten, habe keine Zeit, sonst irgendwas, das muss jemand anderer machen. Wenn das Kind sagt in der Schule, ich kann das vielleicht nicht oder will nicht, heißt es, es geht nicht, du musst das machen. Wir lernen diese Abspaltung der Entscheidung. Und empfinde das, was wir empfinden, das Ich, das Selbst, wird durch die Art und Weise, wie wir Kinder sozialisieren, in besten Absichten ja vollkommen zerstört. Und wenn ich das über so langen Zeitraum mache, dann habe ich das so tief inhaliert, dass dann, ich habe einmal ganz provokant vor einem Jahr in einem Interview gesagt, also ich glaube, nach dem Erlebnis mit der Dokunde, mit der Direktorin, habe ich mal im Interview gesagt, dass, und wenn morgen die Lehrer und die Direktoren nicht nur sagen müssen, ihr müsst dreimal pro Woche testen und die Maske tragen, sondern wenn die sagen müssen, und da waren wir noch einige Zeit vor dem Ukraine-Krieg, wenn die wieder sagen in der Schule, Krieg ist gut, dann, ihr müsst es lernen, dann tun die das auch. Das ist, ja, das Fatale, warum das so funktioniert seit 2 Jahren, und ich befürchte noch mehr, 2,5 Jahren, weil, wie gesagt, diese Übergriffigkeit von oben die letzten 50, 60 Jahre nicht da war in Europa, in weiten Teilen Europas. Aber wie man sieht, ganz einfach und schnell ist theoretisch wieder Totalitarismus, Faschismus, Krieg oder was auch immer möglich. Und das ist das, wovor ich warne. Und aus dem und aus der Spirale kommen wir nur heraus, wenn wir mal tiefer blicken und schauen, was ermöglicht das immer wieder aufs Neue. Nur ein Beispiel, wie das Schulsystem also erfunden ist im 15. 16. Jahrhundert, ja? Und die Schulpflicht sukzessive in Europa eingeführt wurde. Das hat über 150 Jahre gedauert, die durchzubringen, weil die Eltern nicht bereit waren, ihre Kinder dort reinzugeben. Die haben genau gesehen, ja, wohin das führt. Ja? Und, oder es gab über 2, 3 Jahrhunderte gab Schüleraufstände, massive, Schülerrevolten. Einer der letzten in England, 1890, also das ist ja alles noch nicht so ewig lange her. Ja? Während heute die Eltern es nicht erwarten können, wenn sie ihr Kind so schnell wie möglich abgegeben haben. Und das sind so viele Dinge einfach und das Gefährliche, und das versuche ich mit meiner Arbeit eben und vielleicht auch deshalb vielleicht auch so erfolgreich, weil ich glaube, dass wir nur vieles verdrängt haben, aber tief in uns, wenn wir ehrlich sind, es spüren. Und ich lege oder versuche, ehe es zu spät ist, sozusagen gesellschaftlich, historisch etwas einfach nur in Erinnerung zu rufen, was ja auch belegbar ist. Nur es wird so ewig lang niemand darüber gesprochen. Mein Buch hat ein 90-seitiges Quellenverzeichnis und das haben schon eine ganze Menge hochkritischer Menschen in der Hand gehabt. Bis heute hat man mir keine einzige Zeile umdrehen können. Ja? Also ich habe für das Buch 10 Jahre recherchiert, 4 Jahre allein geschrieben, weil ich irgendwann bemerkt habe, dass da sowas Fundamentales droht, an Bewusstsein, an Verbindung, an so vielen verloren zu gehen. Und wenn man es jetzt theoretisch, sagen wir, nur mehr 100 Jahre machen, dann ist es aus.
Ja.
Ja? Also wenn wir jetzt nicht irgendwann wieder das Menschsein oder drauf blicken, mit was kommt eigentlich das Kind auf die Welt? Das kommt der Mythos der Erziehung. Ja? Man hat ja, das Gemeine oder Fatale war ja, durch diesen Ansatz, wenn das Kind erzogen werden muss, ja, wenn man da immer tiefer denkt, was dahinter liegt, dann heißt es ja, der Mensch kommt auf die Welt und ist nicht richtig. Sonst müsste er nicht erzogen werden. Aber der Mensch ist richtig, das Kind, jedes Kind ist richtig, wenn es auf die Welt kommt. Genauso richtig, wie es ist. Ja? Und wenn das jemand nachhaltig, und das ist ja neben meiner wissenschaftlichen öffentlichen Arbeit, eine Arbeit, die ich ja auch sehr gerne und immer wieder mache. Ich arbeite ja sehr viel auch mit Eltern direkt, ne, also Elternworkshops etc. Und ich befürchte oder glaube, dass aus diesen Negativspirale, die wir kulturell, historisch im Moment drin sind, nur herauskommen, wenn die Eltern sich wieder ihrer eigentlichen Elternschaft, ihrer Aufgabe wieder bewusst werden, und zwar von unten an. Sie wirklich wieder, dass sie diese Erziehungsmythen ablegen, schauen, wie bin ich selber Produkt einer Erziehung meiner Eltern, der Kultur etc. Und den Raum wieder schaffen, dass das sozusagen das Humane und im Menschen steckt, das Gute.
Ja.
Nicht das Böse, aber ich kann so werden, ich kann so hinkommen. Wenn fast alle Verhaltensauffälligkeiten, ob in psychischer oder in somatischer Hinsicht bei Kindern, sind ein Ausdruck einer Störung des Umfeldes. Ja? Oder wie ich den Film, den wir angesprochen haben, ja, den Sie angesprochen haben am Anfang, ja auch an einer Stelle sage, auf die Welt kommen eher die Nelson Mandelas und Mahatma Gandhis und nicht die Hitlers und Stalins. Ja? Und damit sind wir bei dem System oder Mythos Bildung. Weil in den Zeiten, wo das Schulsystem sozusagen dann ausgedehnt war oder immer ausgedehnt oder so fertig war, die berühmten positiven Persönlichkeiten Europas, 80% wohlgemerkt, sind von Seiten ihrer familialen Sozialisation eben dann nicht hineingezogen worden. Goethe war unbeschult, Da Vinci war unbeschult, die Humboldts waren unbeschult, sprich hatten Hauslehrer, ja. Edison, einer der größten Erfinder der Menschheitsgeschichte. Stephenson, der Eisenpionier, der große, unter denen es wahrscheinlich die Eisenbahn heute in unser Fahren nicht gäbe. Und die Liste ist lang. Ja? Die sind auch Ferdinand Porsche und Rudolf Diesel sind nicht in die Krippe gekommen. Ja?
Interessant.
Nur, ja, und der Mythos der Schule sagt, ihr müsst uns unsere Kinder geben, wir bilden sie, und wenn, ja, aber schauen wir uns doch an. Was kommt dabei raus? Wir haben heute nach 18 Jahren Bildung fast schon, weil die Kinder ja eh schon mit einem Jahr in Deutschland in der Krippe landen, ja, eine Analphabetisierungsrate von 18% nach 16 oder 17 Jahren Bildung. Forscher haben, das ist schon in meinem 2018 in Erstauflage erschienenen Buch drin, vor 2 oder 3 Jahrzehnten wollten Forscher, es war ein internationales Projekt zwischen Europa und den USA, wollten nochmal herausfinden, eben genau dieser Mythos. Dank unseres Schulsystems sind jetzt endlich alle Menschen gebildet. Vernünftige, brave Bürger. So. Diesen Mythos wollten die Forschergruppe mal nachgehen und haben versucht herauszufinden, wie hoch die Analphabetisierungsrate in Europa vor der industriellen Revolution war. Also so um 1800 bis 1820 herum. Also rund vor 200 Jahren. Die Analphabetisierungsrate in Europa war damals genau so hoch, wie sie heute wieder ist. immer vorstellen.
Mhm.
Dort sind aber nur vereinzelt 30 bis 40% der Kinder oder Jugendliche in Schulen gekommen, und das Krippe und Kindergarten gab es sowieso nicht.
Ja.
Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, schreiben und lesen zu lernen, brauche ich nicht. Das kann ich woanders auch lernen.
Das stimmt. Schneller. Und ja, wir haben ja auch eine, also Rechtschreibleseschwäche, all diese Dinge gibt es, ja. Und was ich schon mal festgestellt habe in der Bevölkerung, ist, dass oft viele Menschen sich schwer tun mit dem Lesen. Also das ist zwar nicht Analphabetisierung, und meine Vermutung ist, dass auch da nicht gehirngerecht oder auf natürliche Weise das Lesen ins Feld geführt wird, ja, sodass es auch später etwas Schönes darstellt, sondern die meisten sind dann froh, wenn sie nie wieder ein Buch sehen. Und
Oder
jetzt.
wir müssen. Keiner erklärt. Und immer erzählen wir den Kindern in unserem Kulturkreis weiter, damit du später. Wir nehmen den Kindern das jetzt, die Freude am Leben, für eine Zukunftskindheit, wie ich das in meinem Buch nenne, von der aber sowieso kein Mensch weiß, wie sie mal sein wird. Punkt 1. Punkt 2 ist, da sind wir jetzt bei der Neurobiologie, und wenn man mit dem ich auch schon seit vielen Jahren kenne, und auch zusammenarbeitet mit Gerald Hüther, der das ja schon vor Jahren uns wirklich beeindruckend für jedermann ständig in UX-Büchern und Medien auftreten, so schön erklärt, was überhaupt, wie entsteht überhaupt Lernen? Das entsteht durch Freude und Begeisterung. Nicht durch Muss. Durch Muss kriege ich hin, dass der den Test runterschreibt und irgendeine Note schreibt, aber 2 Tage später. Das kann man halt messen, kann man nachweisen. Oder 2 Wochen oder 2 Monate später ist das alles vergessen. Nach Schulaustritt, also Abitur, 2 Jahre später, ein anderer deutscher Neurobiologe und Wissenschaftler, auch größeres Forschungsprojekt zwischen USA und Deutschland, 2 Jahre später ist 80% allen gelernten Wissens nachweislich weg. Das weiß man heute. Das, was Sie wissen, oder irgendjemand anderen. Das Gemeine ist, und die meisten Menschen glauben, wenn sie in der 1920, das, was sie wissen, haben sie, unsere Schule, das stimmt überhaupt nicht. Sondern das, was sie dann wissen, das haben sie, weil sie die Dinge behalten haben, die sie interessiert.
Ja, das stimmt.
Das fällt ihnen nur nicht auf. Und der Mensch geht ja dann in die Richtung, dass er das weiter ausbaut, was er kann und was er will. Ja? Aber das haben sie, weil sie wollten. Oder weil sie außerhalb der Schule parallel dazu einen Freund, Eltern, Medien, Bücher, sich irgendwas erworben haben, das sie eben außerhalb der Schule mit Freude oder Begeisterung gemacht haben. Und das haben sie sich halt gemerkt, eben weil sie es mit Freude und Begeisterung gemacht haben, weil sie wollten.
Ja.
Ja.
Ich würde gerne noch auf zwei Punkte zurückkommen. Also, von uns oder worüber wir jetzt sprechen, ist es ein Mittel zur Herrschaft, ja, die Schule.
Ja.
Nun sagen viele, ja, vielleicht sind die im Kultusministerium einfach inkompetent. Also dieses Bild gibt es manchmal in den Köpfen der Menschen. Politiker sind inkompetent oder sie wissen es nicht besser oder so. Und daraus entsteht dann quasi dieses, ja, nicht ganz optimale System, aber okay, wir sind ja irgendwie alle da durchgekommen. Was bringt Sie jetzt zu dem Glauben oder zu der Annahme, dass es wirklich darum geht, gehorsame Menschen zu formen, im ideologischen Sinne auch, dass die Ideologie ja
Ja,
mit
die
in die
brauchen,
Köpfe zu bringen?
ja, aber die brauchen doch in Wahrheit gar nicht mehr bewusst diesem Glauben oder der Ideologie, das alles weiterzuführen, wegen des Gehorsams. Das brauchen die gar nicht. Erstens einmal sind die da oben heute, die Politiker, in der Tat so inkompetent, wie wir wahrscheinlich noch nie in der Geschichte, seitdem wir Herrschaft haben, ja. Da war ja ein Napoleon, ein bis hin auch noch zu einem Adenauer oder ein Kaiser Augustus, ist ein Intellektueller im Vergleich zu dem, was wir da oben sitzen haben. Da sitzt die personifizierte Idiotie. Ja? Das sind Menschen, die sind vollkommen inkompetent. Und die führen das weiter. Ja, es ist einfach so. Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, als Kaiser Augustus, weil ich den gerade jetzt angesprochen habe, wie der an die Macht kam. Das war ein Riesenimperium. Der Mann hatte wirklich Macht. Und eins seiner allerersten Anliegen war nicht das Heer, sondern eine Reform des Familienwesens. Warum? Weil er wusste, dass als Basis einmal dafür, dass ich einmal eine gesunde Population habe, schauen muss, dass ich ein intaktes Familienwesen habe. Heute ist es umgekehrt. Es wird alles dran gesetzt, die Familienwesen zu zerstören. Wenn ein Herrscher noch im 16., 17., 18. Jahrhundert, wurscht welcher König, ob in Deutschland, Frankreich oder irgendwo, so über Familien und Eltern gesprochen hätte, wie das heute in der Politik Normalität ist, der hätte politisch keine 3 Tage überlebt. Weil worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ja nicht jetzt einmal das Bildungssystem, sondern was ist denn in den letzten 200 Jahren auch mit dem Familiensystem passiert? Familie oder Eltern sind ja vollkommen entwertet worden. Es geht für Sie, wenn Sie Mutter sind, ja, oder irgendjemand anderen, geht es bei Ihnen nicht darum, in erster Linie, wie oder was sind Sie als Mutter, welche Beziehung haben Sie Ihre Kind, sondern arbeiten Sie. Es geht um Ihren Nutzfaktor. Ja. Und das sind ja Dinge, die gehen zusammen. Und die schaffen im Endeffekt, dieser gehorsame Mensch ist ja in Wahrheit ein beschädigter Mensch. Und weil Sie gesagt haben, die Politiker heute, ob die so bewusst das alles weiterführen, wegen des Gehorsams, ja, die sehen es ja. Die brauchen über nichts mehr nachdenken. Die brauchen nur die Dinge weiterlaufen, wie sie sind. Die sehen, die können jeden Irrsinn sagen, die Menschen gehen jeden Irrsinn verlangen, können sich die Taschen vollschlagen. Ein Spahn sagt, wir müssen alle zu Hause bleiben, nicht Ding, kauft sich eine Villa, mit Masken werden Impfstoffe Millionen, Milliarden verdient und die Leute spielen mit. Also die brauchen ja sich gar nicht, das funktioniert ja hervorragend, die wollen überhaupt nichts mehr Gedanken machen und trotzdem gehen die Leute hin und wählen.
Und würden Sie sagen, Herr Hüter, es hat auch einen kulturellen Aspekt, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Frankreich schauen, ja, oder in die Niederlande. Ich meine, diese Menschen haben alle dasselbe Bildungssystem durchlaufen wie wir, würde ich jetzt mal vermuten, also gleich schlecht oder gut, ja, 10, 13 Jahre. Und trotzdem gab es aber in Frankreich diese Aufstände, ja, während Corona durch die Maßnahmen, weil Leute dadurch auch ihre Arbeit verloren haben. Beziehungsweise sagt man ja, die Franzosen sind eh dafür bekannt, dass sie relativ schnell dann ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Und bei uns passiert das nicht. Und trotzdem sind die Franzosen, wurden ja auch zu gehorsamen Menschen erzogen. Also was ist der Unterschied? Gibt es da kulturelle Unterschiede?
Natürlich kommen noch kulturelle dazu, dass ich sage jetzt einmal ganz hart, meins nicht böse, weil in dem Land gibt es unglaublich viele tolle Menschen. Ich habe viele Interviews und Vorträge auch schon in Deutschland gehalten, aber der Gehorsam der Deutschen ist schon ein Kapitel für sich. Wenn ich das mal jetzt so salopp sagen will, nehmen wir mal Italien, da wo ich im Moment lebe. Ja, dann die Leute nach außen hin, auch weitgehend nicht schön, weil denen hat man ganz arg mitgespielt mit der Bergamo-Geschichte etc. Hatten den ersten längsten Lockdown. Ja. Da sind die Hubschrauber durch die Gegend gefahren, haben von oben geschaut, ob eh keiner aus dem Haus geht. Ja. Nur, was hier aber war, in den 2 Jahren, naja, die Masken sind in den Supermärkten alle immer nur bis unter die Nase gegangen. Also nur, dass man mal nach außen halt so tut. Man hat es nicht verinnerlicht. Es gibt einen Unterschied, ob ich bedingungsgehorche und vielleicht dann auch noch anfange, andere zu denunzieren und zu verbetzeln, die nicht so sind. Oder um diesen Wahnsinns und Druck, der da aufgebaut ist, sozusagen einfach da mal so. Glaube ich daran oder spiele ich nur mit? Und dann gibt es noch den Widerstand. Aber da gibt es einmal verschiedene Komponenten. Ja. Und in Frankreich und Deutschland haben wir schon wesentlich weniger Menschen daran geglaubt. Der Anteil derer, die mitgespielt haben, nach außen hin ist wesentlich höher. Und dann halt auch je nach Land der Widerstand geleistet hat. Aber das wird ein bisschen durch eine rosa-rote Brille gesehen. Weil wenn ich mir schaue, wie viele Menschen in Frankreich in einem Relation zur Einwohnerzahl war, wie in Österreich war dann eher nach einem Jahr, wo am meisten Widerstand war. Ja. Aber ich würde sagen, über die ganzen 2,5 Jahre war sicher in Deutschland der geringste Widerstand, äußerliche. Ja, das ist schon richtig, aber er war auch da oder ist da. Ja, aber den hat man auch perfekt kaputt gemacht oder sich kaputt machen lassen, sage ich jetzt einmal. Ja.
Ja, auch. Ja. Und jetzt.
Aber was bringt denn das Schulsystem? Weil das ist, ich kann ja in den letzten 200 Jahren, man erntet doch in Wahrheit nur, was man sieht. Alle krankhaften Erscheinungen oben in einer Gesellschaft können sie letztendlich auf die Kindheit zurückführen. Also wie eine Gesellschaft kollektiv Kinder sozialisiert. Ausnahmen hat es immer gegeben, über alle Jahrhunderte. Ja? Aber die verhindern nicht sozusagen. Es gibt auch heute immer schon die letzten Jahrzehnte Eltern, die ihr Kind kindergartenfrei aufgezogen haben, die es als Homo oder Unschool aufgezogen hat. Das gibt es immer schon, auch in den letzten Jahrzehnten. Und in den letzten 2 Jahren ist zum Glück dieser Anteil auch deutlich höher geworden. Ja? Aber das gab es immer. Aber damit kann ich nicht verhindern, dann tue ich meinem Kind was Gutes, sage ich jetzt immer. Und damit kann ich den Rest nicht verhindern, wenn es nur 0,2% der Eltern sind. Ja, aber das gab es ja immer und aus diesen Kindern ist ja immer was geworden, was sie auch belegt, ja, das ganz offensichtlich ohne Schule auch geht. Und die wenigsten Monster oder Zombies, die ich gesehen habe, das waren die Kinder, die unbeschult waren. Mein jüngster Sohn, ich habe drei Kinder aus erster Ehe, zwei Kinder aus erster Ehe, die sind schon 20, 21, die haben das System komplett durchlaufen. Mein jüngster Sohn in jetziger Lebensgemeinschaft ist inzwischen 15 und ist unbeschult aufgewachsen. Ja? Also auch schon kein Kindergarten etc. Und einer der spannendsten Dinge, für mich auch kein einfacher Weg, muss ich dazu sagen, aber einer, der sich langfristig lohnt, aber einer der spannendsten Punkte, die führen werden. Ich bin da in den letzten 15 Jahren dadurch oft oder relativ viel mit anderen Eltern von unbeschulten Kindern also in Berührung gekommen. Und zwar in allen Teilen Europas und der Welt. Ja, weil irgendwann du hast das Internet schon länger, du weißt, wo die Foren oder Kanäle sind. Und ja, weil auch der Augenmerk nicht drauf war. Du konntest das ja sozusagen ja relativ gut abseits alleine machen. Ja? Und das Spannendste war von mir, also ich weiß nicht, wie viele Familien mit unbeschulten Kindern ich kennengelernt. Das Spannendste war für mich. Egal, wie die Eltern mehr oder weniger waren, ich meine, die haben eh alle einen gewissen Bewusstheitsgrad. Ob gebildet oder ungebildet, unter Anführungszeichen. Ja. Die Kinder hatten immer gleiche positive Merkmale. Und die Kinder sind einfach anders.
Welche positiven Merkmale waren das? Zum Beispiel, was fällt Ihnen ein?
Weil die Kinder sind wesentlich, also das, was wir so glauben, es sei normal, es sei im Kind, nämlich Mobbing anderer Kinder. Schlecht reden, hänseln, stänken und diese ganzen Sachen. Das sind nur Produkte unserer Sozialisation. Das habe ich nie, nie kein einziges Mal in mittlerweile bald 15 Jahren. Wenn Kinder, unbeschulte Kinder untereinander waren. Das habe ich nie in 15 Jahren, auch nur ein einziges Mal erlebt. Das Schlimme oder Fatale in unserer Kultur ist ja inzwischen, dass wir bei vielen glauben, es sei normal.
Das stimmt.
Weil es alle machen. Nein, es ist nicht normal. Ja, es ist normal, weil es alle machen. Und weil wir schon so lange machen. Und der Blick vor allem ja nicht auf das andere geworfen wird. Ja? Schauen Sie doch, wenn Sie heute Geschichte machen, was ist unser, wenn überhaupt noch Geschichte, ist ja schon mehr oder weniger verschwunden oder wird so gedreht im Bildungssystem, wie wir es gerne lernen. Sie lernen die Kriegsgeschichte vor allem. Aber sie lernen dort nichts, dass die Menschen, die Streiter für Demokratie, die großen Pioniere in Ökonomie, in Wissenschaft, alle langfamilial sozialisiert haben, die Mütter ihren Kindern selber das Butterbrot geschmiert haben. Ja, sage ich jetzt einmal ganz salopp, das lernen sie alles dort nicht. Ja? Erst man macht einen Bild, man dreht das Ganze. Das Entscheidende ist ja bei dem Mythos des Bildungssystems oder überhaupt beim Bildungssystem. Das ist wie mit den sogenannten Mainstream-Medien. Es geht nicht darum, dass ich etwas falsch sage, unbedingt, sondern was lasse ich weg? Worüber berichte ich nicht? Was halte ich den Menschen vor? Das ist die Frage. Und das so funktioniert aber genauso auch unser Bildungssystem. Es ist nicht falsch, dass sie dort lernen. 1945 war Krieg A aus, 1914 der andere angefangen, oder was? Ist ja nicht falsch. Nur, es sind eine ganze Menge andere Dinge auch noch passiert. Die hören sie nichts.
Also ein fokussierter Blick. Ja, und ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, weil ich, das war so ein wichtiger Punkt, dass Sie gesagt haben, die Ideologie, die über die Schule in die Köpfe der Menschen gelangt. Und meine Frage ist, stehen wir an einem Neuanfang eines neuen und vielleicht für uns bis dato unbekannten Totalitarismus? Also ich möchte ein Beispiel kurz erzählen. Ja. Meine Tochter kam mit einem Arbeitsblatt aus der Schule nach Hause und da war die Friedenstaube drauf, vier Kästchen, vier Fragen. Und die letzte Frage war, wovor hast du Angst? Und dann stand da drin, dass Putin eine Bombe auf unser Haus wirft. Und ich sagte zu ihr, wo kommt denn dieser Satz her? Weil sowas, also wir haben keinen Fernseher, es gibt bei uns keine Nachrichten, wir haben einen, sage ich mal, relativ, ja, einen Blick auf beide Seiten und sagen immer, wenn Krieg geführt wird, sind beide schuld. Ja, es gibt nicht den einen Schuldigen, sondern dann sind ganz viele Facetten da mit drin, die uns aber nur teilweise gesagt werden. So, also wo kommt dieser Satz her? Weil der war so, ich glaube, hätte man alle Arbeitsblätter nebeneinander gelegt, hätte überall dieser Satz gestanden. Ja, und das hat, und dann sagt sie, ja, das hat die Lehrerin vorher so gesagt und dann war irgendwie klar, das schreiben alle jetzt ins vierte Kästchen. So, aha, okay. Und dann sagte die Lehrerin noch bei dem Elternabend, die Kinder dürfen sich etwas aussuchen, worüber sie ein Referat halten. Und die meisten Jungs wählen jetzt das Militär, weil anscheinend in dieser Zeit der Wunsch entstanden ist, später zum Militär zu gehen, um die Schule zu schützen. Und dann dachte ich so, ah, okay, wir sind dabei, ein positives Bild von Krieg wieder zu formen, nachdem wir gedacht haben, wir haben 50 Jahre lang Aufklärung betrieben, wo wir jetzt sehen eigentlich...
Ja, und das aber in einem Land, das einmal gesagt hat, nie wieder.
Ja.
So nebenbei.
Und die Partei auch, die das gerade alles mitträgt, ja.
Ja, und nur, wobei ich dazu sagen, von meiner Einschätzung, ich arbeite ja international, ist jetzt was Ukraine-Konflikt betrifft, also die Nummer läuft in Deutschland so heftig wie nirgendwo anders in Europa. Und vor allem, ich weiß nicht, wie alt Ihre Tochter ist, was hat das in der Schule zu suchen? Und das ist genau das, das ist Indoktrinierung, das ist Ideologie. Früh die Kinder, vor allem, darf ich fragen, wie alt Ihre Tochter ist?
9 Jahre, vierte Klasse.
Was hat das da zu suchen? Was hat das überhaupt dort zu suchen?
Ja.
Die sollen kreativ sein, die sollen Freude am Leben haben, aber nicht in Angst sozialisiert werden. So, jetzt haben wir Corona, die dieser Generation draufgepfropft, unnötig. Und jetzt Krieg ist sowieso immer unnötig. Weil es hat noch keinen Krieg auf dieser Welt gegeben, historisch, wo es einen Gewinner wirklich gegeben hätte.
Ja, oder Frieden
Gibt's
gebracht.
Ja. Ja. Oder Frieden gebracht. Hat kein einziger Krieg hat Frieden gebracht. Ja? Und, oder schauen wir nur Deutschland selber. Ja, das immer leben muss mit dem Desaster, das vor dem, was vor 70 Jahren passiert ist. Also wo bringt ein, also und das gerade Deutschland wieder. Das ist so einfach irrational, aber wie die Zeit, die wir eben gerade sind. Aber als Sie sagen, ja, das ist der springende Punkt, da gibt es auch einiges schon an guter Literatur zu, wir sind derzeit tatsächlich schon in so einer Art neuem Totalitarismus. Und dieser Totalitarismus baut auf, dass er nicht mehr, so wie Nationalsozialismus oder auf der anderen Seite Kommunismus, Stalinismus, auf sozusagen einer Ideologie baut, sondern dass alles immer beliebiger ist und ständig, dass ständig alles immer wieder aufs Neue, ein neues Thema kommt, ein neues Angstfeld, was wahr ist und was falsch ist. Ja, wie das George Orwell hier schon in 1984 schreibt, ja, legt nicht nur das Wahrheitsministerium fest in dem Roman, sondern was wahr und falsch ist, ändert sich auch noch permanent. Ja, so machst du die Menschen mürbe. Und verschwindet irgendwann auch die Suche und die Frage der Menschen, wissen irgendwann gar nicht mehr. Oder wie es Mark Zuckerberg einmal gesagt hat, in ein paar Jahren werden die jungen Menschen nicht mehr wissen, was ist Realität und was ist Fiktion. Und das ist, und nicht nur das, was ist Realität und Fiktion, das geht ineinander über, sondern was ist auch falsch und was ist richtig, was ist wahr. Und das alles, das droht alles wirklich in eine Völlig, das wird ganz indifferent. Ja, je früher Sie anfangen, und wenn Sie jetzt stellen Sie mal diese Generation Corona. Jetzt haben die das hin. Jetzt haben die, kriegen die gerade mit, ehe sie es mitkriegen, dass sie zu Unrecht 2 Jahre lang gefoltert wurden mit Masken und Tests. Das ist mehr oder weniger auch in der Politik umstritten. Lauterbach hat sie gesagt, es war ein Fehler. Ja? Wobei der Verbrechen oder Wahnsinn oder die Doppelmoral ist, wie wenn die jetzt so tun, sie hätten, wie er sagte, sie haben es damals nicht gewusst. Das stimmt ja überhaupt nicht. Sie wollten nicht wissen. Ja? Also die Heuchelei, die da jetzt wieder kommt. Aber egal. Die Kinder und Jugendlichen, jetzt wird so getan, da war halt Fehler, passt, ja gut, machen wir. Aber es geht ja schon wieder weiter. Corona-Krieg, Klima. Irgendwann müssen die Kinder dann frieren in der Schule wegen dem bösen Putin, entweder wegen dem bösen Putin, wenn die Nummer nicht mehr funktioniert, dann damit die nächste Generation nicht wegen des Klimakollapses stirbt, müssen die Kinder jetzt frieren. Glauben Sie mir, wenn eine Gesellschaft einmal so drauf ist, wie die diesen Weg gegangen ist, dieser Beliebig, dann können Sie denen, können Sie dann alles, das geht dann eins ins andere, dann können Sie alles erzählen.
Und wir haben gestern sogar eine SMS bekommen und da stand, damit die Regierung jetzt besser auf künftige Krisen vorbereiten kann, wird jetzt ein bundesweites Alarmsystem installiert. Das läuft übers Handy, so dass man frühzeitig Warnsignale hat, ja. Und also
Ja,
bestimmte
das ist
Krisen.
ja, das ist dieses immer permanent Angst halten. Halte den Menschen Angst, und zwar von früh an. Ja? Und warum ist das überhaupt möglich? Und darüber möchte ich dann schon noch im letzten Teil unseres Gesprächs reden, weil wir wollen ja auch Hilfestellung geben. Und wir wollen ja nicht nur die oben kritisieren, sondern schauen, wie kann ich dem entkommen? Welchen Beitrag können wir wirklich leisten, um sage ich, wieder zu einer humaneren Gesellschaft zu kommen? Weil dieser Blick sozusagen auf diese ganze Irrationalität und Pathologität, denen wir von Seiten von oben konfrontiert sind, wenn wir da ständig den Blick hinwerfen, verlieren wir ja auch den Blick fürs Gesunde und vielleicht auch Machbare. Ja? Und das liegt aber auch ganz stark an den Eltern. Ja, ich denke mir, die Eltern sind einfach, sage ich jetzt immer, seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren und über viele Jahre sicher noch, wahrscheinlich wieder einmal als Elternteile so gefordert, wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, erstens einmal, glaube ich, sollten sich Eltern mal wieder mal in Erinnerung rufen, was ist die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft? Und die ist, mein Kind zu beschützen. Und das andere ist, es geht mit dem Beschützen auch einher, damit es auch wirklich gut funktioniert. Ich brauche Vertrauen und ich muss in Beziehung zu meinem Kind sein. Das heißt, das Wichtigste, glaube ich, für Eltern heute ist, dass sie wirklich wieder Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und wirklich versuchen, in Beziehung mit ihren Kindern zu sein und ihnen nicht nur irgendetwas kritisieren draußen, sondern im Vorleben den Kindern zeigen, aber es gibt auch noch was anderes auf die Sonne. Und da sind wir nämlich beim Lernen und bei der Bildung und schließlich den Kreis zuvor hin. In Wahrheit wissen wir, hat Lernen auch mit Vorbildern zu tun. Kinder lernen von positiven Vorbildern. Und das wäre eigentlich für jedes Kind über einen langen Zeitraum an allererster Stelle die Eltern. Ja? Nur haben die Eltern das abgegeben. Und heute kommt ja noch ein zweites Problemfeld für die Eltern. So, das eine ist die Schule, das andere sind die sozialen Medien. YouTube und Co. TikTok und so weiter. Ja? Und wenn da die Eltern sozusagen nicht wollen, dass da eine Generation dieser Beliebigkeit heranwächst, mit denen ich wirklich alles machen kann und die nicht mehr weiß, was wahr und unwahr ist, was Liebe oder nicht Liebe ist. Ja? Weil habe ich kürzlich Dokumentation auch gesehen, weil in Wahrheit verschwimmen ja zwei oder haben sich fast schon vollständig erfüllt, zwei Dystopien des 20. Jahrhunderts. No Orwell 1984, dieser Überwachungsstand, und schon Huxleys Schöne neue Welt. Ja? Und irgendwann sind die, oder schauen wir nämlich auch einmal, wie empathielos hier auch schon die Gesellschaft ist. Ja? Wo gibt es noch wirklich Gefühl, Berührung, Auseinandersetzung, Konflikt, Streit, aber auch Verzeihen, all diese, sage ich jetzt mal, großen menschlichen Regungen, ja, müssen ja nicht so dramatisch sein, wie sie Shakespeare ausgemalt hat, ja, aber wo findet man das alles noch? Wir werden doch langsam wirklich zu funktionierenden Zombie-Wesen, die nicht mehr spüren, nicht mehr denken, gar nichts, die konsumieren fertig aus und sich hintreiben lassen wohin. Und es gibt nur einen Menschen, der das aufhalten kann. Und das sind nicht Herr Lauterbach oder Joe Biden oder auch nicht Putin, sondern das sind die Eltern. Indem sie wieder kapieren, okay, was vielleicht für unsere Eltern oder Großeltern noch funktioniert hat. Funktioniert bei uns jetzt nicht mehr. Wir müssen es jetzt wirklich wieder selbst in die Hand nehmen. Mit unseren Kindern gemeinsam neue Wege gehen. Weil, und das ist ja auch das Wichtigste meiner Botschaft, meines Buches, weil keiner weiß, ja, was mein Kind in 20 oder 25 Jahren damals sein wird. Das ist auch nicht Aufgabe von Eltern, Kinder zu sozialisieren, damit der später das oder das wird, weil das funktioniert sowieso nicht. Ja? Und die Eltern von Einstein hätten sie nie gedacht, was aus ihrem Kind. Er hat mit 3 Jahren zum Sprechen angefangen. 3 Jahren. Das erste Wort. So ein Kind würde er heute 10 Therapeuten hinter sich haben. Ja, an Logotherapeuten, an Sprachtherapeuten, bei Psychologen gewesen, etc. Ja, hätte man so viel Druck auf den ausgeübt. Aber damals war der Druck noch nicht auf Eltern. Ja? Und mit den vielen Experten, unter Anführungszeichen, die alle nur die Aufgabe haben, den Mensch zu normieren. Das Kind, in der Natur gibt es keine Norm. In der Natur gibt es größer, kleiner, hunderttausende Dinge, die alle sich ergänzen und ineinander übergehen. Aber es gibt die Norm nicht. Es gibt keinen einzigen Baum, der gleich ausschaut wie der andere. Das, ja. Und ich denke mal, es geht vor allem die Zeit, ich glaube, dass die nächsten Jahre noch sehr ungemütlich werden werden. Aber es geht vorbei, weil das ist die erfreuliche Geschichte. Faschismus und Totalitarismus sind die Herrschaftsformen in der Geschichte am wenigsten lang halten. Die sprengen sich früher selbst in die Luft. Ja? Wird auch diesmal so sein. Und darum denke ich mir, nicht nur auf das alles schon, ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch wieder Gemeinschaft zu bilden. Ja? Dass es auch wichtig ist, dass diese Vereinzelung der Gesellschaft, die berühmte Totalitarismusforscherin Hannah Arendt hat es so schön einmal genannt, diese Vereinzelung der Gesellschaft, wo jeder im Prinzip nur noch übrig bleibt. wo wir uns vielleicht medial oder in einer virtuellen Blase überwinden, wo wirklich nur noch jeder übrig einzeln bleibt. Das ist die perfekte Herrschaftsform. Ja? Und ich meine, ich verkürze das jetzt. Ja? Und ich denke mal, wichtig ist vor allem, was Kinder von klein auf wieder erleben. Ja? Und wichtig ist nicht, dass sie nur wieder Eltern, Mutter, Gespräche, dass man sich wirklich wieder Zeit nimmt. Man spricht auch über die, nicht nur über das Negative und Komplexe draußen, ja, sondern auch schaut, dass man auch lacht, man Spaß hat, dass man dem wirklich bewusst was anderes entgegenhält, dieser ganzen Pathologie da oben. Dass man Freude, Beziehung, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, ja. Ich glaube, das sind diese, sage ich jetzt einmal, uralten menschlichen Tugend, ja, dass man das ganz stark wieder in das Zusammenleben und vielleicht auch immer auch mit Kontakt, auch vielleicht dann nochmal mit anderen Familien, dass man wieder kleine, intime, bewusste, starke Gemeinschaften gründet, die Gemeinschaften heißt nicht, dass jetzt alle unter einem Dach wohnen, ja, wo das Kind im Heranwachsen vor allem eines lernt, Verbundenheit. Weil Kinder, die so und so und so wurden wir ja hunderte Jahrtausende sozialisiert sind, die mit so einer, und das gibt Kraft, und die mit so einem Bewusstsein auch aufwachsen, denen können sie nämlich früher nicht alles machen.
Ja.
Ja?
Und vielleicht auch noch zur Ergänzung. Ich glaube, das Freiheitsgefühl, das Individuelle, ist ein sehr schönes, wichtiges, das, was Eltern auch weitergeben können. Ja, also das Witzige ist, dass ich lange überlegt habe, beziehungsweise wir haben meine große Tochter auch an einer freien Schule angemeldet. Aber sie sagt, Mama, ich liebe die Schule, ich gehe gern dahin. Das heißt nicht, dass sie diesen Schulstoff, dass sie das alles kann, im Gegenteil, aber sie geht tatsächlich gern und ich staune immer am meisten darüber. Und die Lehrerin sagt, ihr Kind ist so lebensfroh, ja, obwohl die Noten gar nicht so sind. Und das ist es, glaube ich, trotzdem, sie wundert sich darüber.
Vielleicht liegt es liegt aber vielleicht auch an der Mutter.
Kann sein. Ja, wir legen halt, wir sagen, gut, ist jetzt eine 4, gut, okay. Und einfach dieses individuelle Freiheitsgefühl, dass das erhalten bleibt, ja, weil dann traut sie sich auch der Lehrerin zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Also so für sich, ja, dadurch, dass wir auch irgendwie, ja, verbunden sind mit Menschen, ich glaube, das ist eigentlich wichtig. Welches Gefühl zum Leben gebe ich den Kindern weiter? Ja.
Ja, und eben dieser ganze springende Punkt, eben wie ist schon einmal Ihre Haltung als Elternteil? Sie haben da in so einem Nebensatz was unheimlich Wichtiges. Ja, da fängt ja schon das Drama an. Ja, wir können ja allein 3 Stunden darüber reden, was eigentlich all das Negative an dem Schulsystem ist. Damit will ich mich aber jetzt nicht aufhalten. Aber ein Punkt, und der wird kritisiert, seitdem es die Benotung gibt, also seit rund 150 Jahren. Ja, war nämlich nicht immer in der Schule, ist irgendwann hineingekommen, die Benotung. 250 Jahre lang war die Schule ohne Benotung. Ja, aber das ist überhaupt einer der fatalsten Akte in der Schule. Weil das beschädigt, fördert erstens das Konkurrenzdenken, beschädigt das Selbstwertgefühl des Kindes, ja, und führt eben dazu, dass die Kinder auch die Freude und Spaß am Lernen verlieren, weil die Benotung ist ja eine Bewertung und sagt, du bist richtig oder falsch. Aber ein Kind, wenn es etwas nicht kann, ist es ja nicht falsch. Sondern kann es das jetzt im Moment einfach nicht. Oder hat die Aufgabe nicht erfüllt. Ja? Es gibt Schulen zum Beispiel, die da, ich, es gibt ja, ich kommt auch an, wie ich damit umgehe. Wenn ein Kind, nehmen wir Beispiel 2 plus 2 ist 5, sagt, dann kann ich sagen, es ist falsch. So, dann ist einmal das Kind sofort demotiviert, hat ein schlechtes Gewissen. Da löse ich so eine mit diesem absurden, blöden Benotungssystem, das, wie gesagt, kritisiert wird, seitdem es gibt, seit 150 Jahren oder so, ja, da richte ich so viel Schaden an. Ja? Und wenn Sie jetzt auf Sie zurückkommen, okay, hat es eine 4, ja, wunderbar, ja, aber wie gesagt, so muss man auch darauf reagieren. Ja? Sagen wir doch bitte nicht ernst nehmen, weil die Schule geht vorbei und wenn sie dann da draußen sie fragt, da denkt kein Elternteil darüber nach. dass 50, 60, 70 Jahre lang dann kein Mensch mehr fragt in dieser Gesellschaft, was für Noten du gehabt hast. Und niemand fällt auf, wie absurd das alles eigentlich ist. Ja? Weil dann sehen sie nur, was können sie oder nicht. Sind sie sympathisch oder nicht? Welche Kompetenzen haben sie oder nicht? Ja? Und ich habe noch kein unbeschultes Kind, um darauf kurz noch zurückzukommen, die letzten 20 Jahre kennengelernt, das nicht dann auch irgendwas geworden wäre. Ja? Also eine Ausbildung gemacht hat, studiert hätte oder irgendwas. Und mir geht es darum, einfach mal wieder das Bewusstsein zu heben, woher kommt, was verursacht und wem nützt es, nämlich der Herrschaft. Ja? Und da können Eltern, auch wenn sie ihnen sagen, es gibt ja auch, wenn sie sagen, ihre Tochter, es gibt Kinder, die wollen in die Schule. Für die passt. Und es gibt für den einen Kind ist eine Waldorfschule gut, für den anderen ist es eine Katastrophe. Und es gibt auch ein paar wenige, nämlich genau 20%, die fühlen sich auch in dem normalen Regelschulsystem wohl. Und für die passt das. Ja? Aber was, unabhängig davon, ich glaube ich, ist es trotzdem wichtig, dass sich die Eltern einmal wieder der Mythen bewusst werden, die hinter dem einliegen. Und vor allem dementsprechend wieder verständnisvoll und unterstützend und vertrauensgebend, wieder beziehungsfördernd mehr denn je mit ihren Kindern umgehen. Weil ich glaube, die letzten 2 Jahre sind auch ein Auswuchs, ein trauriger Höhepunkt einer völlig beziehungslosen Gesellschaft auf allen Ebenen. Und ich glaube, und das kann man im Kleinen, kann man da wirklich viel erreichen und für die Zukunft Besseres tun, wenn man sich das wirklich bewusst ist. Ja, ich sage immer, vor allem Eltern, vergisst den ganzen Irrsinn da draußen, wenn die Bomben morgen fliegen, vergisst es. Weil ihr tragt ja das Bessere ja schon in eure Namen.
Bei den Familien beginnt es. Ja, lieber Herr Hüter, ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, jetzt haben wir eine große Reise gemacht über ganz verschiedene Themen und das Bewusstsein auch nochmal geweckt, was Sie gerade gesagt haben. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
Ich danke für die Einladung. Auch Ihnen alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.